Andersschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubesch.
Hallöchen, da sind wir wieder und begrüßen euch zu einer neuen Folge von Andersschlau. Heute auch wieder mit einem Gast im Studio. Wir begrüßen Jonathan bei uns. Hi Jonathan.
Hallo, hi.
Hi Jonathan. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da bist.
Ganz ja, danke genau. Danke für die Einladung.
Und schön, dass ihr da seid.
Genau, schön, dass ihr da seid. Wir starten heute mal ganz ungewöhnlich. Ich stelle dem Jonathan ein paar Fragen. Das habe ich mir jetzt so ganz spontan überlegt. Jonathan, sag mal deine Lieblingsfarbe.
Blau.
Okay. Alle. Warum blau? Nein, natürlich nicht.
Test.
Nein, das ist alles in Ordnung. Hast du ein Lieblingsbuch, Jonathan?
Ich lese jetzt nicht so viele Bücher, aber es gibt so ein Jugendbuch, das heißt Feuerquell, glaube ich. Und das war eins der Bücher, die ich, also es ist eine Trilogie, und die habe ich in meiner Jugend sehr schnell durchgelesen. Das hat mich sehr mitgenommen.
Das hat dich sehr mitgenommen. Lieblingsmusik?
Alle. Also Metal, Elektro, Hip-Hop teilweise auch noch. Im Moment aber am meisten Metal. Doch.
Am meisten Metal. Lieblingsfilm?
Joker, würde ich behaupten.
Ja.
Ich kann mich da auch gar nicht so festlegen, weil Lieblingsfilm hängt immer von der Stimmung ab.
Ja,
aber
okay.
Joker ist auf jeden Fall ganz oben dabei.
Joker ist ganz oben. Das war für dich so was ganz Besonderes, was da mit dem Film kreiert wurde?
Ja, einfach die Stimmung, wie das aufgefasst wurde, fand ich stark. Ja.
Okay. Kurt, hast du auch den Joker gesehen?
Mega, natürlich.
Ja, und ich, die ich ja eigentlich gar nicht abwarten konnte, ins Kino zu gehen, habe es bis jetzt nicht geschafft, mir den Joker anzugucken. Kennt ihr sowas, dass man so etwas, sich unglaublich auf etwas freut und das fast wie einen heiligen Gral sich nähert und glaubt, jetzt muss der perfekte Moment für diesen Film kommen?
Ja, vollkommen.
Und dann kommt er, so wie bei mir eben, noch gar nicht. Mhm. Und dann passiert etwas, was fast blöd ist, weil es so banal wird. Dann gerät so der Alltag in den Fokus und es kommen natürlich schon wieder andere interessante Filme. Der Joker ist ja, glaube ich, gar nicht... Im letzten Jahr ist er rausgekommen, ne?
Ja, im letzten Jahr ist
genau,
er rausgekommen.
Doch. Ja, 2019. Genau. Und wir schreiben ja inzwischen 2020 und insofern, und das auch schon fortgeschritten. Von daher finde ich das ganz spannend an der Stelle.
Na? Ich kann nur sagen, also dass bei dem Film, den habe ich mit meinen Freunden gesehen, meinen Rollenspielkumpels, Freunden. Und war auch im Kino mit meiner Frau, die ist auch so Superhelden-Fan. Und das war echt interessant zu beobachten, dass eine totale Berührtheit war von allen meiner Rollenspielfreunde, die ihn noch nicht gesehen haben. Die waren so hinterher wirklich berührt von dieser Menschlichkeit, die da vermittelt worden ist und wie der Film das darstellt. Aber ich habe übrigens noch eine Anmerkung zu unserem Podcast. Wir haben in der Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, da haben wir über den Joker, du hast den Joker eingeworfen. Ich glaube, das war die Folge über mich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, doch, die Folge bei mich war das.
Ja, ich meine auch, Folge 3.
Da haben wir einen Fehler gemacht. Wir hatten angemerkt, dass der Joker in The Dark Knight rauskam. Aber der kommt ja, Entschuldigung, in Batman Begins. Aber der kommt in Dark Knight raus. Das heißt, das Coole ist, das können wir hiermit jetzt direkt, weil es gerade mit Joker, fiel mir jetzt gerade so ein, kann man es direkt nochmal korrigieren.
Ja, auch das ist so typisch, ne?
Spannend, oder?
Dass so manche Fehler, über die stolpert man und die dürfen dann natürlich irgendwann auf jeden Fall nochmal korrigiert werden.
Damit haben wir da auch wieder einen Haken dran. Ja. Alles gut. Aber zu Jonas.
Wir reisen zurück. Wir zügeln uns, oder ich zügel mich, meine vorangepreschten Pferde. Erstmal danke, Jonathan, für diesen spontanen Überfall, ne, den du jetzt gerade wunderbar perfekt gemeistert hast. Ja, du bist Teilnehmer einer unserer Gruppen und wir kennen uns jetzt seit etwas über einem Jahr, das ist richtig, ne?
Genau. Ja, ich glaube auch.
Ja, so ist das. Du bist über Cord in unsere Gruppe gekommen und ich gebe traditionellerweise ab an Cord.
Okay, danke Birgit. Ja, ja, Jonathan, wie sollen wir es machen? Was wäre dir lieber? Also soll ich kurz was dazu sagen oder Fragen stellen oder möchtest du es gerne selber so benennen, wie du zu mir gekommen bist?
Ja, also bin ja quasi damals wegen Sachen hingekommen, die mich bis heute immer noch so ein bisschen verfolgen, so Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit. Ja.
Genau, ja, finde ich gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und genau, da haben wir uns natürlich sicherlich alles, was so die, sag mal, klassische Psychotherapie dahergibt, haben wir uns dem Thema auch angenähert. Und das kann ich auch direkt aufmachen. Mit den Möglichkeiten der Psychotherapie kommt man schnell an Grenzen. Vor allen Dingen, wenn ich nicht jetzt anfange, dazu neige ich nicht, Jonathan irgendwelche Schubladen zu stecken. So nach dem Motto, bist ein bisschen hiervon, davon, dann musst du jetzt das und das abspulen. Und wenn das nicht,
zusammen.
Und wenn du das nicht machst, dann ist es dein Problem. Hast du es falsch gemacht oder so, überspitzt formuliert. Ne? Sondern da hatte ich immer den Eindruck, da ist so ein sehr wachsamer, sehr intuitiver Mensch, der mir da gegenüber sitzt. Und glaube ich, habe ich auch in der, ne, glaube ich, in der Therapie mehrmals.
Ja, ich, ja.
Gesagt, ne? Genau. Also ich hatte manchmal das Gefühl, nicht, dass du denkst, oh Gott, was ich da so immer wieder über dich sage, ne? Weil ich dich, glaube ich, sehr so uplifting, ne, so sehr hochgehoben habe in deinen Ressourcen, in deinen Fähigkeiten. Ne?
Ja, auf jeden Fall mehr, als ich das von mir selber gedacht hatte.
Okay, gut. Also ich bin nicht jetzt sag mal so der amerikanische Motivationscoach oder Therapeut. Ja, der dann da so mega irgendwas so in jemanden sieht, was er selbst gar nicht sieht. Aber mir war wichtig, bestimmte Dinge zu markieren, die aus meiner Sicht sowas von hell strahlen, ja, also so, die mir so deutlich sichtbar waren, dass ich umso froher, kann man froher sagen, froher war, dass ich Birgit kenne und wir das Setting der Gruppe ja auch hatten. Das heißt, das war für mich ganz klar, da muss der Jonathan hin. Einfach, weil es ist ja kein Therapiesetting, sondern ja, ein ganz klares Setting, wo wir gesagt haben, hier geht es darum, dass die Personen sich in ihrem eigenen Potenzial zumindest die Möglichkeit angeboten bekommen, sich anders zu erleben und zu erkennen. Und da habe ich gedacht, ja, das wäre aus meiner Sicht so das, ne, perfekte Setting dafür. Und ich glaube, das habe ich auch, kann sein, ein bisschen vorsichtiger eingeleitet bei dir oder mich damit auch mit der Tür ins Haus gefallen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig.
Ja, du hattest halt gesagt, das ist so eine Gruppe für Hochbegabte und da war ich dann natürlich erstmal so, ja, was habe ich damit jetzt zu tun? Das ist, war mir nicht so, habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden.
Okay.
Warum du jetzt mich da, aber
darf ich an der Stelle fragen, Jonathan, was hat dich veranlasst zu kommen? Oder war da diese Frage zumindest zum Teil schon geklärt, beantwortet? Oder also, warst du schlichtweg zu höflich? Das dürftest du ehrlich sagen.
Auf jeden Fall.
Nein.
Ich weiß gar nicht mehr, was da. Also, auf der einen Seite habe ich mich natürlich schon so ein bisschen geschmeichelt gefühlt, dass jemand denkt, dass ich irgendwie hochbegabt bin oder ne, ein bisschen so. Aber ich war dann halt auch neugierig. Mhm. Und ja, dann bin ich einfach mal hingekommen und war gut.
War gut, genau. Was war gut? Was war gut?
Ja, das war so, ich hatte das Gefühl, alles, was man sagt, also ich war am Anfang eher so still, aber trotzdem konnte ich bei allen Dingen, die gesagt wurden, das irgendwie mit, also konnte ich nachempfinden und auch die Dinge, die ich gesagt habe, wurden dann irgendwie verstanden. Auch wenn ich es nicht optimal ausdrücken konnte, immer. Ja.
Gut in Worte gefasst, finde ich.
Ja, perfekt.
Ja.
Ja, wunderbar. Sehr gut.
Ich merke übrigens, wenn ich das mal aufmache, dass ich gerade merke, zu überprüfen, wie viele Worte benutze ich.
Ja,
ich
natürlich. Gefühl, großartig, grade, ne? Ja, unbedingt.
Ist so grade
das
im Raum
kann er dieses, sehr gut. Das ist er, darin mit, ist er großartig.
Mit wenigen Worten ganz
wunderbar.
Viel sagen.
Ja,
also das als Wertschätzung
dir gegenüber. Ja, das schätze ich unglaublich an ihm, ja.
Deswegen überprüfe ich
in unserer, ja, das ist, ja.
Diese Stille zwischendurch.
Diese Erkenntnis. Das Entschuldige, dass ich dir da ans Wort falle. Die habe ich des Öfteren über mich. Und ich schätze das unglaublich an ihm. Das kann ich gerade auch nur so zurückmelden, dass bei einem unserer Zoom-Meetings, die wir ja hatten, aufgrund von der Corona-Lockdown-Umstände, wie ihr ja wisst, ich weiß ja jetzt nicht, wann wir diese Folge jetzt gerade ausstrahlen, aber da haben wir ja Zoom-Meetings gemacht anstatt analoge Settings und da kann ich mich auch an eine Ausgabe erinnern, wo ich einfach gedacht habe, zum Niederknien hat er das jetzt wieder formuliert. Fantastisch. Einfach sehr gut. Da wirklich brillant.
Gerne eine Frage einwerfen. Jonathan, sofern du darauf antworten möchtest, ne, das wäre auch vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, nee, Quatsch, lass mich damit in Ruhe. Du Psychotherapeut. Ja. Nee, alles gut. Hier das Lager, die Fahnehof, Psychotherapie. Nein. Und zwar die Frage, wie würdest du denn sagen, geht das denn in dir in deinen Gedanken ab? Also da würde ich jetzt vermuten, das geht viel schneller. Also viel, nicht jetzt, dass du zwar die Worte immer durchdenkst, aber dass du, glaube ich, sehr viel erfasst, könnte ich mir vorstellen. Und da passiert viel parallel, oder?
Ja, ich habe quasi schon so den Gedanken ziemlich schnell gefasst. Ich muss dann nur gucken, wie ich es formuliere, ohne zu umständlich zu werden oder zu... Jetzt kommen wieder die Stille. Also ich muss quasi gucken, wie ich es richtig formuliert bekomme.
Ah, okay.
Und ja.
Machst du das im Kopf vorab? Bewusst? Oder passiert das?
Nee, das ist einmal, ich habe dann so einen Moment, da höre ich halt auf zu reden. Jetzt fällt mir das selber viel öfter auf. Ja, aber da höre ich halt auf zu reden und dann kommt das halt so.
Und dann kommt das so, ne? Dann kommt das so druckreif. Also das mit dem Druckreif, das sprechen wir dir ja jetzt einfach zu. Das ist ja sozusagen aus dem Außen an dich. Und ich merke ja gerade an deinen Reaktionen und nicht zuletzt an deinen Worten. Du hast es eben mal so benannt. Da bin ich ja gar nicht ganz so zufrieden, wie ich das ausgedrückt habe. Na, also auch noch eine große Kritik, Selbstkritik, könnte man sagen, an dem eigenen.
Ja, ich habe also oft das Gefühl, ich verliere mich dann doch zu sehr in den Gedanken und erzähle dann irgendwas und komme gar nicht auf den Punkt, den ich eigentlich möchte. Mhm. Und ja, verhedder mich da quasi ein bisschen.
Okay.
Ja.
Mhm. Verstehe ich.
Ja. War das immer schon so oder anders ausgedrückt?
Ja, ich habe schon, also ich führe nicht so oft so tiefgreifende Gespräche, wo ich so oft drüber nachdenken muss, aber so, ich hatte es auf jeden Fall schon öfter, dass ich versuche, was zu erklären und merke dann aber, die andere Person versteht das nicht so ganz, wie ich das ausdrücke und dann denke ich irgendwann auch so, ja komm, ist auch egal.
Okay. Und dieser Gedanke reißt dann schnell mit, vermutlich, ist jetzt auch egal.
Ja, es kommt dann auch immer drauf an, wie wichtig das gerade ist, worüber wir geredet haben, aber
ja,
manchmal nehme ich dann auch einen neuen Ansatz, aber ja. Mhm.
Gut, jetzt, ich meine, die Hörer kennen dich nicht. Wenn ich jetzt so ein bisschen so Settings aufmache, wo du ein bisschen über dich erzählt hast, also ich weiß, dass du sehr kreativ bist, kreativ sein kann, darf ich das so öffnen?
Ja.
Und halt sehr, das ist meine subjektive Sicht, sehr bescheiden bist in dem, was du machst. Kann man das so sagen? Kennst du das? Hast du wahrscheinlich schon mal gehört.
Ja, habe ich, ja. Mhm. Ich bin immer sehr vorsichtig damit, mich selber irgendwie zu loben oder so.
Wie geht es dir generell mit Lob von außen? Das wirst du ja kennen, ne? Lob aus der Familie.
Ich kann das, so doof das klingt, also wenn es wirklich was Großes ist, also wenn ich irgendwie, nehmen wir an, ich mache ein Projekt irgendwie und habe mir da richtig viel Mühe gegeben und dann sagt jemand, das ist echt gut. Oder ich habe für irgendwas halt viel gemacht und das wird gut, dann freue ich mich. Aber bei so einzelnen Komplimenten. Für so kleine Dinge denke ich mir immer so, ja, danke, aber so richtig treffen tut mich das nicht, weil das dann auch irgendwie selbstverständlich ist, dass ich das hinbekomme. So. Und da.
Das heißt, du würdest an der Stelle da gar nicht so ein Fass draus aufmachen.
Ja, genau. Also ich denke dann ja, war jetzt nicht so schwer.
War jetzt nicht so schwer, war mir möglich.
Ganz ehrlich, das sind Originalworte von Hans Zimmer.
Ja, ja,
der behauptet es auch. Der möchte auch, der will auch ab sofort nur noch Musik machen, wenn er nicht für einen Oscar nominiert wird. Das macht er nämlich. Das habe ich letztens von ihm gelesen. Das ist ein bisschen näher, aber er hat ja gesagt, er macht nur noch Filmprojekte, wenn er ausgeschlossen wird, dass er für einen Oscar nominiert wird. Und das hat nichts mit Arroganz zu tun.
Nein.
Ich glaube, dass er da nicht so ist, um nochmal vielleicht so Sachen nochmal rauszunehmen. Ne?
Ja, das hat einfach was damit zu tun, dass man nicht in sich die innere Bereitschaft hat, dieses Lob um des Lobes willen anzunehmen. Ne? Also an der Stelle vielleicht auch nochmal für dich wichtig als Therapeut, um es von einem Symptom zu unterscheiden. Ne? Also ich meine, manchmal kann man ja aus traumatherapeutischen Gründen vielleicht kein Lob annehmen, ne, genau. Und ich finde, das ist davon ganz klar zu differenzieren. Ich glaube, an der Stelle berühren wir eher so dieses Thema, der Person ist etwas möglich, was die Person, kann man das so sagen, Jonathan, keine Anstrengung kostet, einfach weil es der Person möglich ist. Und das ist ja auch etwas, seit wir diesen Podcast machen, ich erwische mich des Öfteren, wir nudeln diese Aussage. Es geht eben hier nicht ums Überheben, ums Herausstellen oder ums Elitärdenken, um zu sagen, da fühlt sich jemand besonders im Sinne von besser. Es ist einfach so, dass wenn ein Mensch eine Frage gestellt bekommt und die einfach beantwortet, weil es ihm so möglich ist, dann ist das für die Person einfach eine Aussage und kein Wow oder toll wert.
Ja, ja. Und ja, kann man so sagen, ja. Also ich denke dann oft einfach, ja, das hat mich jetzt keine große Anstrengung gekostet und das hättest du, die Person, die mich fragt, auch schaffen können, so denke ich dann meistens.
So denkst du. Und siehst du, und in dem Moment, da hänge ich jetzt trotzdem Stopptaste rein, weil ich eben behaupte, ja, da behaupte ich jetzt, und darin besteht dein, sorry, Denkfehler, weil ich vermute, dass das der Person eventuell eben nicht so ohne weiteres möglich wäre. Das ist eben dein Denken, aber vielleicht an der Stelle eben, ja, dein, bitte in Anführungszeichen, ne, Irrtum, der Person wäre es vielleicht möglich, aber sie müsste sich dafür vielleicht ein wenig mühen. Und wenn ich mich etwas mühe, da sind wir jetzt wieder auf der Neuroebene, ja, da, ne, also wenn ich mich etwas bemühe, also ich gebe mir Mühe und was weiß ich, ich schieße den Home Run oder ich räume beim Kegeln alle Neune ab, dann stoße ich Neurotransmitter aus, ne, ganz viel Dopamin, Adrenalin und dann fühle ich mich klasse, dann fühle ich mich gut, habe eine Anstrengung gemeistert und dann kann ich das Kompliment, boah, das war aber super, ja, auch erleben, nachfühlen. Und genau das kann ja in dir so gesehen gar nicht stattfinden, wenn es etwas ist, was dir einfach so möglich ist. Von der anderen Person aber explizit herausgestellt wird, als wäre es eine besondere Leistung.
Ja.
Genau.
Ja, und jetzt vielleicht nochmal, um die kritischen Hörer abzuholen, die sagen, ja gut, aber jetzt, wenn wir uns jetzt vorstellen, der Jonathan hätte vielleicht deswegen Motivationsprobleme und so weiter, weil er vielleicht, ne, die Leute kennen ihn ja nicht, denken würden, ja, vielleicht hat er was Depressives. Und dann, um absichtlich da eine Abgrenzung, bewusst eine Abgrenzung zu machen zur Depression, das ist richtig. Es gibt im Rahmen von depressiven Episoden, wenn wir jetzt diese Diagnose mal so nehmen, ne, das ist nicht mein Bild, sondern das aus der Wissenschaft, aus der Medizin, und man davon ausgeht, man hat so eine Lustlosigkeit, Interessenverlust, man geht aus den Kontakten raus, das sind ja die Hauptsymptome von Depression, könnte man ja sagen, okay, vielleicht ist der Jonathan einfach dann nicht fähig, gerade in das, Anführungsstrichen, normale Erleben reinzugehen. Aber bitte, Jonathan, korrigier mich sofort, ne? Auch Therapeuten können sich irren, aber ich würde jetzt behaupten, dass das nicht einfach nur eine Phase ist und auch dann da auch ganz klar aus meiner Sicht von einer depressiven Episode oder von einer Depression abzugrenzen ist. Es gibt übrigens auch da noch, so weit sind wir in der Wissenschaft, noch weitere schlaue Diagnosen, die versuchen auch da noch den Rest abzuholen, dass man von einer Dysthymie spricht. Das heißt also etwas, was über mehrere Jahre anhält und so Teile von depressiven Dingen hat. Klar, es gibt, man kann alles belabeln und in Diagnosen pressen. Aber die Frage ist ja, ist die Interessen oder die Motivations, der Verlust in dem Bereich ein Ausdruck von einem Symptom erleben oder von einer Erkrankung oder von etwas anderem? Mhm. Ne? Ist es okay, wenn ich die Frage so nicht abgebe, wie du das wahrnimmst oder erlebst?
Ja, ich kann das so halt gar nicht benennen. Also es ist ja nicht so, dass ich generell in allen Bereichen antriebslos oder motivationslos bin.
Genau.
Es geht halt nur um die Sachen, wo ich halt mich selber motivieren muss, auch wenn ich keine Lust drauf habe. Mhm. Weil es halt auch keinen Spaß macht oder nicht spannend ist oder sonst was. Und da fällt es mir halt unheimlich schwer, mich reinzuversetzen. Und ja, ich hatte ja auch quasi so antisoziale Phasen, wenn man das so sagen kann. Da habe ich dann aber einfach so gemerkt, dass es eben, wie ich bin, das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Erkrankungen zu tun, sondern ja.
Also ich könnte dich dafür jetzt knutschen, also tatsächlich, ich stehe jetzt nicht hinter Jonathan mit der Waffe und er demoliert gerade was von meinem Blatt ab, was ich da jetzt auch nicht habe, sondern genau das, damit hast du schon das, wenn du so willst, widerlegt, dass es sich um eine Diagnose handelt, weil bei der Diagnose würde es auch in den Bereichen nicht gehen. Also dann würdest du es dauerhaft in allen Bereichen haben. Es wird also überlappen, in alle Bereiche reingehen. Ne, das muss man nochmal ganz klar so sagen. Ne, genau. Deswegen, und das ist ja auch was wir auch mal in schon benannt haben, dass das, wenn du, wie du gerade sagtest, wenn du was machen musst, wenn du merkst, da ist dein Interesse nicht, ne, dass es dann zu solchen Phänomenen kommen kann. Ne?
Ja, wobei ich ja da auch nochmal wieder drauf beharre, nicht zuletzt vor dem, ich sage jetzt einfach mal, Expertenwissen versus Hochbegabung, speziell jetzt hier gerade auch Hochbegabung, dass es ja einfach erwiesen ist, dass wenn Personen dauerhaft unterm Radar fliegen, die sogenannte Anstrengungsbereitschaft und Leistungsbereitschaft einfach nie erreicht wird. Das heißt, der Motor springt überhaupt nicht an bis zu einer gewissen, ich weiß auch nicht, warum ich immer Autos als Beispiel nehme, aber das ist einfach wahrscheinlich ein ganz gutes Bild, weil ich immer denke, egal welche PS-Zahl ich habe, die Straßenregeln gelten eben für alle Autos. Ne? Egal, ob der Trecker auf der Straße fährt oder der VW Käfer und eben leider auch der, was weiß ich, Ferrari, Porsche, keine Ahnung, die Straßenregeln gelten eben. Und die jeweiligen Untergründe, ne, also Feldweg, Autobahn, Landstraße, natürlich auch nochmal Einfluss haben auf das Fahrverhalten und wie es einem dabei so geht. Ja, und wenn der Ferrari eben immer, ich sage es einfach mal, am Feldweg hoppelt, weil er ja hoppeln muss, man kann ja gar nicht schneller fahren, dann ahnt man ja schon, wie man sich eben als Ferrari-Fahrer, der aber gar nicht weiß, dass es Autobahnen gibt, für ihn, jetzt speziell für ihn, weil er das ja auch in dem Moment noch gar nicht weiß. Na? Ihr merkt, ich kann da einfach an der Stelle nicht von lassen, dass ich da einfach den Glaubenssatz habe, dass wenn eine Person über viele Jahre, das ist jetzt eben eine Hypothese von mir, nicht an ihre Grenzen kommt, also Grenzen positiv gesehen, da wo eben sich Leistungsbereitschaft zeigen würde, einsetzt, dementsprechend das Ganze in der Person rund und stimmig wird, inklusive des physischen Erlebens, das, was ich gerade geschildert habe, Ausstoßen von Adrenalin, Dopamin und diesen gemeinhin unter Glücksgefühlen, verstärkten emotionalen Erlebens und dann wir eine Situation X haben, du sprichst das gerade an, vielleicht ein Fach im Studium, du studierst, Jonathan, was einem nicht ganz so gefällt, was aber dummerweise dazugehört oder du warst mal in der Schule, du kennst das, nicht alle Fächer waren vermutlich deine Lieblingsfächer, aber um das Abitur zu bestehen.
Ja, braucht man mehr als nur ein paar.
Genau, also da kommt man eben rein, nur begabungstechnisch gesprochen, ja auch an seine Grenzen und hat dann eben im Prinzip, ja, wie nennst du es, eine Unlust, sich zu motivieren.
Ja, es ist, also gerade in der Schule fragt man sich dann halt immer, warum? Also warum brauche ich jetzt Geschichte? Warum?
Ja.
So jetzt im Nachhinein finde ich das schon eher spannend oder fände ich Geschichte eher spannend, aber zu der Zeit hatte man halt komplett andere Dinge auch im Kopf. Da hat sich dann immer gefragt, warum brauche ich jetzt Französische Revolution oder was auch immer.
Da ist man jetzt gerade nicht nach, ne?
Genau.
Ja, mit 12, 13, 14 Jahren, ne?
Ja, genau.
Das klar, denkt man sich auch so.
Ja, aber du erlebst es ja jetzt im Studium, denke ich, ähnlich, ne? Dass du eben Fächer hast, wo du so denkst, muss ich jetzt durch?
Ja, schon. Es ist schon so, dass man jedem Fach im Studium irgendwie was Interessantes abgewinnen kann, aber so einige Fächer haben halt so super viel theoretischen Inhalt, der halt sehr schwer zu fassen ist, wenn man sich da nicht so für interessiert oder nicht so drin ist einfach.
Ja.
Wir haben uns ja auch innerhalb unseres Gruppensettings mit Stichwort Motivation befasst und haben die drei großen Gruppen gebündelt. Also einmal Motiv Leistung, Competition, Wettbewerb oder eben Machtmotiv. Ne? Jemand ist aus diesen Gründen besonders gerne motiviert oder ja, klassisch dann eben Beziehung. Das heißt, ich bin motiviert, weil ich vielleicht über andere, den Lehrenden oder einen Kumpel, mit dem ich gemeinsam studiere. Was würdest du sagen? Was ist so bei dir das Hauptmotiv bei der Motivation?
Also Macht gar nicht. Leistung ist eher so in anderen Bereichen. Wenn es jetzt speziell auf Uni geht, dann geht es hauptsächlich über ja, Beziehungen, wenn man sich mit einem anderen Studenten oder mit anderen Studenten trifft und es zusammen macht oder sich quasi gegenseitig verantwortlich macht, zu lernen, das funktioniert am besten. Das liegt aber auch dann so ein bisschen daran, dass man sich quasi trifft und dabei noch dieses Zwischenmenschliche hat. Und da geht das Lernen dann halt so nebenbei mit quasi, wenn das
was ist das Besondere? Ich verstehe dich ja richtig. Du meinst das analoge Treffen, ne?
Genau, ja.
Was ist so besonders für dich in deinem Erleben?
Ja, ich genieße quasi das Treffen einfach mit Leuten, die ich mag, Freunden. Und wenn man dabei quasi noch lernen kann, dann hat das bei uns zumindest auch immer so einen gewissen Spaßfaktor. Dann hat man so, dann machen beide halt die ganze Zeit Scherze darüber, dass man keine Lust mehr hat und so, aber irgendwie macht man dann doch weiter. Und dann kann man auch am Ende so gemeinsam sagen, so, ey, jetzt haben wir aber viel gemacht und jetzt bestehen wir auch und so weiter.
Ja, also das hört sich so richtig an, als würde das so richtig tragen, ne? Also das ist so richtig nochmal so eine Verstärkung des Untergrundes, also dass man so Sicherheit
gewinnen kann. Ja, also man hat halt so, man weiß quasi, man ist nicht alleine in dem, was man da macht. Und das hilft halt einfach, wenn man dann quasi, wenn der eine die Lust verliert, sagt der andere, komm, wir machen jetzt weiter und andersrum und ja.
Also so ein gegenseitiges Motivieren?
Genau, ne? Ja.
Okay.
Ja, das hat ja auch schon wieder was von kongenialer Partnerschaft. So erlebe ich das ja, dass man sich so quasi gegenseitig beflügelt oder bei der Stange hält, könnte man sagen.
Ja, so.
Nicht schlapp zu machen, aufzugeben, weiterzumachen.
Genau.
Und sich jeweils dabei mitnimmt. Genau, ja. Das ist auch etwas, was du, denke ich, als wichtig erachten würdest, dass eben Freunde oder jetzt hier in dem Fall Mitstudenten, mit denen du dich gut verstehst, würdest sagen, das ist dir schon sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber gleichzeitig wie würdest du das beschreiben? Gibt es auch Bereiche, wo du es schaffst, das für dich selbst zu sein, wo du dich selber, also wenn zum Beispiel das Thema oder der Bereich dich extrem begeistert oder ne, so herausfordert, kannst du das quasi mit dir selbst auch?
Ja, also wenn ich da quasi den Einstieg einmal gefunden habe, dann mache ich auch Dinge alleine. gerne.
Hast du ein Beispiel?
Zum Beispiel, wenn es jetzt um Filme machen geht oder um Animationen oder so, dann frage ich zwar mal jemanden, der es vielleicht besser kann, ob der mir kurz dabei helfen kann, aber so alles in allem versuche ich das dann alleine zu machen, weil das da für mich auch irgendwie so ein Ansporn ist, am Ende zu sagen, hier, das habe ich alleine gemacht. Oder,
ja, schön. Guck mal,
ne?
Schön,
und da super. Sind wir wieder bei Leistung, da kann ich dann nämlich so ein bisschen angeben damit hier.
Ja. Ja, was heißt angeben? Ich finde, das ist immer so schnell ja. so markiert, weil, weißt du, weil du hast doch gerade gesagt, der besser ist. Da habe ich gerade schon so gedacht, okay, aber woran machst du denn fest, dass der besser ist? Vielleicht würde jemand im Außen sagen.
Ja, der mehr Erfahrung hat. So,
würde okay. ich sagen. Im Sinne von ne? mehr Erfahrung.
Genau,
mehr
Erfahrung. Okay. Der das schon kennt.
Ja, und auch angeben, ich meine, ich weiß nicht, ob du das vielleicht damit verbindest, weil das ist auch wieder ein Wortklauberei würde ich nicht sagen, das ist eine andere Wortbedeutung, weil dieses Angeben kann ja auch sein, es geht auch in Richtung vielleicht Wertschätzung, dass man sieht, was du geschaffen hast. Weißt du, wie ich das meine, dass man sagt, boah, toll oder Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass sowas geht oder wie macht man das, weißt du?
Ja, so meine ich das auch. Das ist, okay. Wenn ich angeben sage, ich bin so ein bisschen ironisch manchmal so.
Ah, okay, alles klar, gut. Ich habe es absichtlich nochmal für die Hörer hervorgehoben. Okay, prima, das freut mich aber, weil das war jetzt auch mein Eindruck von dir, dass du von dir selber, ja, kann man sagen, anders denkst? Weil die Ironie hast du ja nicht extra markiert, dass es Ironie ist, weißt du, wie ich meine?
Ach so, ja, ich
weißt du, wo ich hin will gerade?
Ja, ja, ich bin generell ein sehr ironischer Mensch.
Ich habe gerade so das Bild, weißt du, von so einem Kiosk oder so, wo innen drin voll das Paradies ein riesen Dings ist und man sieht nur dann
mit Worten.
Und man sieht dann nur den Ausschnitt. Ne? Ja, man sieht nur das Ausschnitt, weißt du, nur das Fenster vorne und da ist voll der mega coole, was du alles hast und so, weißt du? Man sieht aber nur das Fenster mit den vielleicht den Fruchtbonbons oder so. Rechts, weißt du? Manchmal ist nicht abwertend, bewertend, sondern mehr, dass man damit was anfangen kann, ne?
Oder? Ja, ich bin dabei. Auf jeden Fall. Doch, also denke ich schon.
Also darf ich dreist?
Selber?
Ja.
Ich.
Na gut, dreister, ich mache mal eine dreiste Frage. Würdest du oder darf man dir unterstellen, dass du mehr hast, als du dir selber nach außen hin, also was du nach außen hin vermittelst? Das ist keine Fangfrage.
aber eine dreiste.
Ja, eine dreiste auf jeden Fall, ja. Aber keine Fangfrage. Oh Gott,
dreist, wow.
Finde ich schwierig.
Okay, gut. Nee, dann alles gut.
Also ich. Ja, nee, kann ich so nichts zu sagen.
Kein Problem. Ja, ich habe ja auch gut reden. Ich sitze ja hier als Psychotherapeut. Mit den schlauen Fragen immer. Ne?
Genau, da hast du gut reden. Ja. Genau so ist das.
Ja, was ich damit deutlich machen will, um das vielleicht dennoch, um die Irritierung rauszuholen, ne, ist, dass ich den Eindruck habe, dass du in deiner Innenwahrnehmung differenzierter bist, als man vielleicht, wenn man dich nicht kennt, den Anschein haben mag.
Ach so, das auf jeden Fall.
Ne, das, um es vornehmen, genau.
Krass, ja, das kann ich so unterschreiben.
Guck mal, jetzt hast du aber schön gemacht. Ja, wunderbar, so nochmal zur schönen Schrift. Er hat nachgebessert.
Danke.
Ja, genau.
Das ist nur eine 4. Das sind 4 Minus.
Nein.
Nein, alles gut.
Ja, wunderbar. Also es ist doch ein perfektes Lehrstück gerade gewesen. Großartig.
Ja.
Ich bin zumindest voll auf meine Kosten gekommen.
Also ja, ich will niemandem zu nahe treten.
Nein, alles gut, denke ich. Apropos, trotzdem möchte ich es nochmal aufgreifen. Gott hat gerade eben gesagt, du denkst anders. Würdest du das so wörtlich über dich zulassen? Oder wären deine Worte andere Worte?
Also ich versuche halt in vielen Dingen nicht mal bewusst oder so, aber oft sehe ich auch in Standpunkten, die jetzt zum Beispiel nicht meiner Meinung entsprechen, eine gewisse Legitimität.
Ja.
Gerade was jetzt Denkmuster von anderen Menschen angeht.
Ja.
Und kann das dann halt irgendwie nachvollziehen, warum die Menschen so denken und denken mir dann trotzdem, wäre das trotzdem irgendwie doof. Also ich kann es ich habe schon das Gefühl, ich kann viele Denkweisen auch nachvollziehen und kann viel umdenken. Ja.
kommst aber letztlich, so verstehe ich dich, darauf zurück, dass das, wie du denkst und fühlst und empfindest, letztlich schon deins ist.
Ja,
und auch sein darf.
Ich hinterfrage zwar auch immer, oder nicht immer, genau. Aber öfter hinterfrage ich auch, ist das, was ich jetzt denke, wirklich so richtig?
Ja, ja, so
nehme
ich das wahr.
Im Endeffekt bleibe ich oft auch trotzdem bei meinem Standpunkt stehen.
Ja, wir haben uns ja bei einem der letzten Gruppenabende, Stichwort Autonomie, unterhalten. Und da fand ich eben, ja, sehr gut von dir durchleuchtet, wie du Autonomie für dich erlebst. Mhm. Und das trifft es ja im Prinzip an der Stelle, ne? Und das, ich finde, das hast du eben, wie ich ja eben schon sagte, nicht zuletzt wunderbar eloquent herausgearbeitet, aber vor allen Dingen auch sehr gut deutlich gemacht. Und das kann ich ja auch privat jetzt rückspielen, dass ich das so mit dir im Einzel erlebe, dass wenn du sagst, ich beachte und berücksichtige die Meinung Dritter. Mhm. Das finde ich eben das Fantastische dabei. Das, also, weil man ja gemeinhin, ne, ich weiß nicht, ihr wisst vielleicht, was ich meine, worauf ich hinaus will, dass man bei Autonomie oftmals meint, da ist einer, der kommt wie so ein Bulldozer daher und sagt, ja, ich sehe das jetzt hier schwarz und ihr könnt alle sagen, was ihr wollt, ne, das bleibt so. Und ich dulde quasi gar keine Meinung. Und das sind so gemeinhin Menschen, denen vermutlich, bleibe ich mal wieder bei meinem ollen Mathebeispiel, von 100 Leuten 90 mit Sicherheit sagen wir, ja, das ist aber mal, der ist zwar ein Blödmann, aber das ist einer, der lässt sich nichts sagen, der ist schon sehr autonom, sehr bei sich. Und ich finde eben gerade sehr gut durch dich repräsentiert, dass Autonomie lange nicht bedeutet, die Meinungen anderer komplett zu ignorieren, sondern sehr wohl zu filtern, so sortieren und auch auf sich wirken zu lassen, aber trotzdem sagen, nö, es ist nicht deckungsgleich mit dem.
Ja, ich finde auch, also ich war halt, jetzt mal um das so einzuwerfen, halt in meiner Jugend, Kindheit habe ich mich halt sehr leicht von Dingen prägen lassen, also habe leicht irgendwelche Meinungen übernommen von Schulkollegen oder von irgendwelchen YouTube-Videos oder so. Und das ist auch eine Sache, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt so ein bisschen stolz drauf, dass ich eben bei, nicht bei allen, das wäre gelogen, aber bei vielen Dingen nicht direkt so quasi das als wahr annehme, selbst wenn es irgendwie von einer bekannten Persönlichkeit ist oder so, sondern wirklich auch sagen kann, okay, gucke ich selber nochmal nach, inwiefern man das so, ne? Also,
okay.
Bild mir da meine eigene Meinung.
Ja.
Super. Würdest du sagen, es war schon immer so oder hat es das erst mit der Zeit entfaltet bei dir?
Ja, ich habe das halt hauptsächlich gemerkt durch Themen wie Politik zum Beispiel, habe ich mich halt so gar nicht mit befasst für eine lange Zeit. Ja, aber halt seit so 2, 3 Jahren, 4 vielleicht. Mhm. Wie gesagt, in meiner Jugend war ich da halt sehr formbar, wenn man das so sagen kann. Ja. Und ja, gut. Mittlerweile.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja,
ja, finde ich gut, ja, auf jeden Fall. Das ist schon gut. Das ist wirklich dieses so sehr bei sich sein, dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass du schon in dir ruhst. Kann man das so sagen? Wärst du damit einverstanden, dass du sagst, ich ruhe schon? Also auf eine gewisse Weise?
Ja, in vielen Bereichen schon.
Mhm.
Aber es gibt auch so einige Dinge, wo ich mit mir selber sehr unzufrieden bin.
Okay.
Was bestimmte Verhaltensmuster angeht.
Mhm.
Aber so rundum bin ich eigentlich mal mehr, mal weniger schon so mit mir zufrieden.
Wenn du aus irgendwelchen Gründen mit einer Zeitmaschine, keine Ahnung, zurückreisen könntest, würdest du was anders machen? Oder würdest du dir an einem Punkt deines Lebens wünschen, einer Person X begegnet zu sein, wo du das Gefühl gehabt hättest?
Ich würde meinem früheren Oberstufen-Ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein wünschen. Mhm. Und ein bisschen mehr Engagement. Weil ich, das ist so eine Sache, ich fand meine Schulzeit eigentlich ganz okay. Mhm. Ich hatte halt meinen Freundeskreis. Und manchmal denke ich mir, es wäre schon cool gewesen, wenn man ein bisschen mehr in den ganzen Stufenprojekten mit drin gewesen wäre, so zeitungsmäßig oder ja, so ein Varieté hatten wir auch und so. Und da denke ich schon, das wäre schon cool gewesen, da ein bisschen mehr zu machen, als ich da gemacht habe. Aber sonst, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, selbst wenn es mal nicht so gut lief, hat mich das ja trotzdem alles zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
Mhm. Auf jeden Fall,
und klar. Ja, da würde ich jetzt auch nicht groß was verändern wollen. Würde vielleicht noch 5., 6. Klasse sagen, nimm dich mal selber nicht so ernst, aber sonst.
Ja, das ist jetzt das Erleben so als Kind, ne? Also wo du ja erzählt hast, dass du da ja auch ein bisschen gefoppt, kann man sagen, worden bist und da, ja, was würdest du sagen, so ein paar Mini-Traumata mitgenommen hast, die dich dann schon begleitet haben?
Also so grundsätzlich glaube ich, dass das 5., 6. Klasse Mobben war nicht so ausschlaggebend, nur in der 8. Klasse war das dann halt teilweise, oder 7., 8. Klasse war es teilweise auch von Leuten, die ich als gute Freunde bezeichnet habe.
Okay.
Und da hat man dann schon so ein bisschen, da merke ich teilweise schon, dass ich das Gefühl habe, bei gerade bei Leuten, die ich neu kennenlerne, ist es nicht mehr so schlimm, aber es war eine Zeit lang so, dass ich da erstmal.
Es ist noch präsent.
Ja. Kann man so sagen, kann dass man so ich da merke ich schon, dass ich so eine gewisse Schwelle überschreiten muss, bevor ich mich da richtig zutraue.
Also ein gewisses Grundmisstrauen reißt eben immer noch vereinzelt mit, ne? Oder man
ja, aber nicht mal im Sinne, dass ich den anderen was Böses unterstellen würde, sondern eher, dass ich mich so doof verhalte oder also nicht mal doof, sondern dass ich halt irgendwas tue, worüber sich die anderen lustig machen, so. Und nicht auf den Sinn, wo ich dann auch über mich selber lachen kann, sondern was wirklich peinlich ist. So. Das ist so, ja.
Ja, dem entnehme ich natürlich auch. Ich meine, das jetzt auch als Frage an Cord, als an Therapeut. Was macht das mit einem Menschen, wenn ich permanent am Radar habe, ich muss aufpassen? Ja, also ich muss mich positionieren, erstmal in mir, ne? Ich nehme das ja so wahr, Jonathan, bei dir. Das ist ja erstmal Jonathan an Jonathan, Achtung. Ne? Neue Situation oder Situation X mit neuen Leuten. Und dann hat man ja vermutlich Trigger, würdest du sagen, ne? Also die gegebenenfalls äußere Umstände, die einen eben besonders zur Vorsicht mahnen. Ja. Also, weil er das ja gerade so beschreibt, dass es vor allen Dingen ihn selbst betrifft, gar nicht auf die anderen gemünzt ist. Also, ne, was ich eben mit Misstrauen meinte, ist ja eigentlich so Misstrauen in die Situation. Dass da einfach eine gewisse Grundvorsicht bei dir, ja, Hab-Acht-Haltung.
Wie gesagt, es ist nicht mehr so super extrem, schlimm. Ich habe da mittlerweile, wüsste ich auch nicht, was Peinliches mir passieren könnte, dass ich mich dafür schämen würde.
Ja.
Wie gesagt, ich lache da sehr oft über mich selber auch, aber irgendwie war da halt eine lange Zeit so eine Grundhaltung von wegen, ja, ich bin misstrauisch den anderen gegenüber, dass sie eine Sache, die ich tue, die irgendwie peinlich sein könnte, dass sie das ausnutzen. So. Aber eben eher auf mich gemünzt, nicht böse den anderen gegenüber.
Nein, schon klar. Nein, das war mir schon klar, dass du das in Bezug auf dich meintest.
Also wenn wir wirklich von dem Bereich sprechen, dass man so eine Achtsamkeit und auch so eine Hab-Acht-Stellung hat, führt das dazu, dass wir erstmal uns vom Grundgefühl her nicht direkt sicher fühlen, also kein Sicherheitsgefühl haben. Mhm. Das motiviert uns in der Achtsamkeit dran zu bleiben, also genau zu gucken, um uns zu schützen, um eine, um sagen wir mal, die Sicherheit entweder zu maximieren oder zu behalten. Und das ist so ein System, was sich selbst aufrechterhält und unheimlich viel Kraft oder ich sag mal Power frisst. Also ich habe da immer gerne das Beispiel mit dem Computer, wenn man immer ein Programm im Hintergrund laufen hat und gerade so ein Scanner, Virusscanner oder der ähnliche, ne? Ich weiß nicht, wer das kennt, ich habe mich damals tierisch aufgeregt über diese Virenscanner, die immer mit dem Drucker Probleme gemacht haben, weil die dann immer alles scannen müssen und anstrengend, dass das ewig gedauert hat. Aber worauf ich hinaus will ist, wenn der Rechner halt nicht jetzt super krass differenziert ist und viel Power hat oder so, dann kann das schon mal auch sein, dass man besser einen Kaffee trinken geht zwischendurch, bis der dann fertig ist.
Ja.
Oder halt jetzt noch wieder auf uns Menschen zurückzukommen, wir dann entweder irgendwann total erschöpft werden oder wir, wenn das zu anstrengend wird, auch versuchen das, und du sagst gerade Mikrotraumata, jetzt von Jonathan erstmal gelöst, so generell als Phänomen, dazu führen, dass wir es abspalten müssen. Wir müssen das Spüren abspalten, dann geht das mehr in so einem Bereich von, ich nenne das mal absichtlich so, Funktionieren,
ja.
Dass wir dann in so einem Automatismus drin sind und das dann auch gar nicht mehr steuern können, nicht mehr stoppen können. Wir sind dann einfach wie als wenn wir in so einen Raum reingehen und plötzlich macht's Klick und es ist alles angeschaltet, also eingeschaltet. Man funktioniert dann in dem Moment nur noch und versucht, je nachdem, wie man sich auch fühlt in diesem Setting, versucht man Gefahren abzuwenden oder zu minimieren und dann ist man nicht wirklich komplett bei sich, bei dem eigenen Potenzial.
Ja, und damit gibst du mir ja quasi gerade das Stichwort, dass ich eben einfach denke, in dem Moment ist man ja vermutlich nicht in der Lage, sein vorhandenes Potenzial entsprechend dessen, was eben möglich wäre, unter anderen Umständen zu zeigen beziehungsweise es umzusetzen.
Vielleicht ist ein Relikt ja auch, Jonathan, um auf dich zurückzukommen, ja auch, dass du dir vielleicht vorher auch Gedanken machst, bevor du was sagst, ne? Also wie
genau,
ich das sage, ne?
Ich mir so gut vorstellen,
das,
ja.
Weißt du, so, unbedingt. Dass man so überlegt, okay, wie kann ich das formulieren, dass ich nicht missverstanden werde oder dass es für den anderen nachvollziehbar ist, ne? Dann kriegt er gar nicht mit, dass du schon viele Prozesse und auch komplexe Prozesse schon, wie sagt man, abgespult hast, ne? Mhm. Und er hört dann im Außen vielleicht nur gefühlt drei Worte, ja, aber da ist so viel hinterher gewesen, weißt du, so, ne, was einem gar nicht so klar ist.
Ja, ich könnte mir ja auch durchaus vorstellen, dass das im Alltagsgeschehen in Teilen untergeht, ne? Also ich meine, wir haben das ja jetzt hier eben uns erlaubt, herauszustellen, und da hast du ja auch ein bisschen geschmunzelt. Und ich denke einfach im ganz normalen Schlagabtausch, also im ganz normalen Dialog jetzt unter Freunden, unter Kumpels, kann ich mir vorstellen, ich möchte da niemanden diskreditieren, ne, um das ganz klar, Gottes Willen. Ist nur beschreibend gemeint, aber ist ja einfach so, wenn ich jetzt ganz bewusst im Gespräch bin, dann setze ich auf den Inhalt und nicht auf die Form.
Mhm.
Und da habe ich da, auch ich habe da nicht immer sämtliche Sensoren aktiv.
Ja,
ja, wenn
dann,
ich
ja klar, haben
erzähle.
Wir auch, dann haben wir Füllwörter drin oder so weiter. Ne? Man
um
redet viel, sagt
ich
wenig.
Ich meine, hier in der Beobachterposition, wenn wir hier beruflich gefragt sind, dann hat man ja auch eine ganz andere Activity in sich selbst. Aber die hat man ja nicht, wenn man selber es tut. Und von daher, das war nicht ich fand den Hinweis von dir wertvoll, dass du das gerade gesagt hast. Das ist natürlich ein Relikt, könnte ich mir gut vorstellen.
Und Relikt im Sinne von vielleicht sogar auch ein Teil deiner Fähigkeiten, weil es bringt ja auch, und das möchte ich mal hier betonen, auch für die Hörer, die vielleicht das
ähnlich
erleben.
Vielleicht erleben,
genau. Dass es eine hohe Sensitivität erfordert, das überhaupt zu können. Weil wenn jemand zum Beispiel viel redet und sagt, ab jetzt rede ich nur noch ganz wenig und nur noch ganz genau, so wie Jonathan das macht, dann ist das nicht möglich. Und das ist eine Fähigkeit, eine Begabung, viel zu sagen mit wenigen Worten.
Unbedingt.
Das ist, ne, also nur um das nochmal so, ich will das jetzt nicht um schönreden.
Nein, das ist tatsächlich
eine Fähigkeit. Und ne, damit es auch hier nicht in falsche, also jetzt nicht
falsche Hälse.
Genau, richtig kommt, ne. Genau. Aber Relikt im Sinne von, was kannst, glaube ich, dann, wenn dann nur du wissen oder auch der Hörer, wenn er damit selber ein Thema hat, inwieweit das so ein Relikt ist, aus diesem Mechanismus heraus genau zu überlegen, was sage ich jetzt, oder um die Kontrolle zu behalten über die Situation. Wenn ich sonst vielleicht, wie auf dem Minenfeld in der Schule, früher oder so, dann zerrissen werde, ne, oder zerfetzt werde in der Luft. Ne?
Würdest du sagen, dass Leben an der Uni ist schon leichter als an der Schule, oder würdest du das?
Also was ein Lernsetting mäßig, das finde ich schwierig zu sagen, weil in der Schule wurde man gezwungen zu lernen, im Studium muss man das so ein bisschen selber klären, aber was so sozialmäßig angeht, ist Studium für mich deutlich einfacher.
Ja, ist autonomer halt, ne?
Genau, und die Leute sind auch einfach aufgeschlossener als ein paar Teenager. Die meisten.
Ja.
Ja, also das würdest du also auch, ja.
Und ich glaube auch, die Zielgruppe ist homogener, ne? Also dass du doch da dann, ne?
Ja.
Leute hast, die, glaube ich, eher Bock haben auch auf so ein Setting, weil was man dann so eh präferiert, ne?
Ja, also wir haben mehr Nerds, ja, das stimmt schon.
Den Begriff finde ich auch cool. Ja, genau.
Nerds, da reich ich gerne. Würdest du sagen, du bist ein Nerd? Ja, in Teilen schon.
Ja.
Frech, ne?
Hier geht.
Es kommt drauf an, wie man das
ja,
definiert.
Ja, eben, darum sage ich das ja gerade.
In gewissen Dingen bin ich auf jeden Fall ein Nerd. Aber ich entspreche nicht dem klassischen Nerd-Bild, würde ich sagen.
Genau, sehr gut, wunderbar. Wenn ihr jetzt sehen könntet, der Cord, spot on Cord.
Super, ich finde das super.
Ja, ja, genau darauf wollte ich doch hinaus, weil es eben nicht so ist.
Ich finde die Folge
so
toll.
Die Birgit und der Zeigefinger.
Ja, nee, ich finde die Folge so toll, weil wir haben, glaube ich, noch nie in einer Folge so genau auf die Wortbedeutung.
Herrlich, herrlich, herrlich. Genau.
Und die Füllwörter.
Ja, natürlich, unbedingt. Und der klassische Nerd, du sagst, das ist ja schon, der sieht auch ein wenig anders aus. Wir werden aber jetzt nicht verraten, wie Jonathan aussieht. Und trotzdem, was versteht man eigentlich unter einem Nerd? Wie interpretierst du das Wort Nerd?
Also wenn ich Nerd höre, ist halt dieser gesellschaftliche Konsens, der ist irgendwie, also es hat sich tatsächlich ein bisschen gewandelt, würde ich sagen. Mhm. Früher war es so, der Nerd war halt der den ganzen Tag am PC sitzt und hier große Brillengläser und quasi keine Freunde hat oder keine sozialen Kontakte
die
oder so.
Direkt
ja, genau.
Ne? Genau, ja. Und die dicke Cola-Flasche, ne, genau.
Ein super Schoß. Aufgeräumtes Zimmer.
Ja.
Ja.
Ironisch gemeint.
Und mittlerweile hat sich das so mehr zum Positiven eher gewandt. Mhm. Also,
ja, es ist ein Positiv. Also es ist heute nicht mehr negativ gemeint.
Also wenn man,
ne?
Wenn man jetzt sagt, das ist ein Nerd, dann denkt man zwar immer noch so an diese Nerdbrillen und
Und auf jeden Fall PC, also IT,
genau,
ne? Genau.
Aber eben nicht im negativen Sinne.
Mhm. Genau.
So.
Ja, wir können ja mal die Hörer einladen, mal zu googeln unter Nerd.
Ja.
Dann genau das, was du sagtest, kommt sofort.
Unbedingt, genau. Inklusive aller zugesagten Eigenschaften, ne? Ganz genau. Ja.
Aber man könnte auch übersetzen, Nerd ist sowas wie, als wenn man total fasziniert ist, so begeistert ist von einer Sache, dass man die am liebsten ausschließlich oder überwiegend machen möchte, oder? Kann man das so sagen? Oder?
Ja.
Würde ich doch denken.
Ja. Unbedingt, ja.
Ja. Okay, ich würde nochmal gerne auf die Gruppe zurückkommen.
Unbedingt,
Jonathan, wie würdest du das sagen? Du bist ja auch in der offenen Gruppe bei uns inzwischen. So, wie ist so dein Eindruck? So, hast du das Gefühl, du konntest für dich was mitnehmen in Bezug auf meiner Einladung, Hochbegabung und allem, was da dran hängt? Du kannst auch ruhig kritisch euch äußern. Ne?
Ich
stehe da nicht wieder mit der Pistole hinter dem, also nur für die Hörer jetzt.
Das ist ein Rechtschreibfehler auf deinem Zettel. Nee.
Genau, sehr gut.
Ah, heute ist alles Mist. So wortlastig. Herrlich. Ja, wortvoll.
Nee, aber also ich habe auf jeden Fall schon mitgenommen, dass es viele oder einige Menschen gibt, die mir in meiner Denkweise ähneln, auf jeden Fall. Und es ist, sind auch immer sehr gute Gespräche gewesen, die man da geführt hat. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, was so den Inhalt angeht, da bin ich halt konzentrationsmäßig öfter schon mal weggedriftet. Aber das liegt halt nicht an dem Inhalt, sondern mehr an mir. Aber generell ist es jetzt nicht so, dass ich mich zwingen würde,
dahin
zu gehen. Muss gerade
mir angucken. Aber alles gut, damit ich ja jetzt hier auch noch verstehen, warum ich so grinse. Ja.
Aber generell geht's so.
Ich höre
also,
nicht, dass du grinst.
Ich zwinge mich ja nicht dazu, dahin zu kommen, sondern ich mache das gerne. Und selbst wenn es dann nur für die Leute ist, mit denen man da redet, ist es das schon wert. Ja.
Also du hast festgestellt, dass du mit deiner Denkweise und deinem Sein nicht alleine bist.
Genau.
Und aber das war ja meine Frage, habe ich jetzt so rausgehört, mit dem Thema Hochbegabung, das ist etwas, was du bis heute sagen würdest, das ist nicht so deins, da kannst du nicht so viel mit anfangen, ne? Ist nicht so greifbar für dich.
Da,
ist das
richtig formuliert? Da würde ich sagen, bin ich zu bescheiden. Also okay. Für mich passt das irgendwie nicht zu sagen, ja. Ich bin besonders höher begabt als andere. Ja. Das ist irgendwie.
Das vielleicht passt, das ist. Ja, ich denke auch, da spricht was ganz anderes rein. Das finde ich ganz, ganz gut, dass das jetzt nochmal an diesem Punkt dazu kommt. Weil ich glaube, wer also aufmerksam unserem Gesprächsverlauf gelauscht hat, wird bemerkt haben, dass das Wort Bescheidenheit und und Zurückhaltung und wie habe ich das gemeint und dieses grundsätzlich ja sehr zugewandt zu sein, ne? Also ich erlebe dich ja als über die Maßen zugewandt, ja. Mhm. Ja, und das ist kein Widerspruch mit Autonomie, mit vorhandener Autonomie. Im Gegenteil, du sorgst eben gut für dich. Du bist ein Paradebeispiel für einen wirklich guten Begleiter, Helfer, der gut für sich sorgt, ist eben trotzdem diese Bescheidenheit entstanden durch dich? Oder ist das beispielsweise etwas, wo du sagen würdest, das ist so was so einer der Wertgrundsätze in meinem Elternhaus war, also frühes Erleben im Elternhaus?
Puh, finde ich schwierig.
Spontan erstmal schwierig.
Spontan dich, schwer zu sagen, ja. Mhm. Also ich hatte schon länger, also Bescheidenheit ist ja in sich erstmal eine gute Eigenschaft. Grundsätzlich, absolut. Aber ich merke auch, dass jetzt kommen wir wieder auf dieses Komplimente-Ding zurück, dass viele Leute dann auch einfach denken, ist mir egal. So. Ja. Wenn es um bestimmte Sachen geht. Und ja, ich weiß nicht genau, wodurch das irgendwie, also kann ich nicht sagen, ob das durch Schulzeit irgendwie oder durch, oder dass ich einfach auch.
Ich sag mal, das ist die Frage, wer vielleicht für dich nochmal so ein Denkanstoß, einfach mal darüber nachzudenken, wann dieser Gedanke eben in einem entstanden ist. Ne? Bescheidenheit ist ja eine Tugend, ne? Ist ja eine gute Tugend und mit Sicherheit ein positiver Begriff, aber steht aus meiner Sicht nicht versus einer bestimmten Begabung, die ich in mir habe, denn die habe ich ja. Und ihr wisst, wer mir des Öfteren lauscht, kennt meinen Spruch, sie geht nicht davon weg, indem ich sie nicht lebe. Ja, im Gegenteil, die kann ich nicht abgeben wie ein Hut am Mantelstock oder ein Schirm im Schirmständer, so von wegen, will ich alles gar nicht, möchte ich nicht. Denn das haben wir ja, denke ich, in einigen Folgen rausgearbeitet, es schwächt die Person eher, als dass es sie stärkt, wenn sie ein bestimmtes Potenzial einfach nicht lebt, weil es letztlich schon unverbunden zu ihr gehört und es ihr fehlt bei anderen Dingen. Insofern kann Bescheidenheit, insbesondere wenn sie vielleicht, ist jetzt, wie gesagt, du hast ja selber gesagt, du kannst das jetzt spontan gar nicht beantworten, aber beispielsweise, wenn es jetzt ein Wert, du wirst mir recht geben, Cord, ein Wert ist, der ein Glaubenssatz in der Familie gelebt wird, ne? Das ist ja so etwas, ne? Also genauso wie Stolz oder, ja, sagen wir ruhig, Überheblichkeit etwas ist, was in einer Familie einfach so als Glaubenssatz, kann man das so sagen, gelebt wird, so von wegen, wir wissen schon, wer wir sind. Und ne, das sind ja so Aussagen, die Eltern einfach durch Tun beispielsweise leben und dementsprechend ihren Kindern ja mit auf den Weg geben. Also ich kann mich beispielsweise auch sehr gut noch an meine Kindheit erinnern und weiß, dass Bescheidenheit bei meinen Eltern absolut gelebt wurde. Insofern kann ich mich darin wiederfinden und kann an der Stelle auch ganz klar sagen, dass mich das später als Konflikt ereilt hat. Als mir schon klar wurde, ich bin da und da begabt. Mhm. Ja, also das war etwas, es gab immer wieder Felder, da war das dann okay. aber dann gab es andere Kontexte, wo mir ganz klar gespiegelt wurde, nee, jetzt nimm dich mal nicht so wichtig und jetzt schalt mal einen Gang runter und das mag ja sein, aber das spielt hier gar keine Rolle und das wollen wir hier gar nicht hören und das wurde mir dann sozusagen genommen. Insofern ergab sich für mich persönlich dadurch ausgelöst ein Spannungsfeld.
Du redest von ideale Werte in der Familie, die vermittelt worden sind ja, und dann eventuell übernommen worden sind.
Genau, richtig.
Also,
und was natürlich dann nicht passt mit gerade, ja, ne, gerade hoher Begabung oder überdurchschnittlicher Begabung, weil einfach Stichwort Worte heute, ne, unser Thema Wort, mit einem Wort verbinden wir ja eine Geschichte. Da haben wir auch letztens noch drüber gesprochen, ne, fast jeder hat hinter manchen Worten eine eigene Geschichte, die er mit dem Wort verbindet.
Ja.
Würdest du auch sagen, ne?
Fällt jetzt spontan keins ein, aber ja.
Ja, aber jetzt so. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal, losgelöst von Begabung, nehmen wir den Intelligenzbegriff. Hat man dir jemals zugesprochen, besonders intelligent zu sein, überhaupt intelligent zu sein?
Jetzt nicht, nee, nicht so wirklich. Außer aber, jetzt hier von.
Aber auch?
Außer wir, ja.
Ja, und okay, aber jetzt sind wir ja bei der Wortbedeutung, das heißt aber gleichzeitig wurde dir auch nicht das Gegenteil zugesprochen.
Genau, also. Genau,
es wurde gar nicht belabelt oder benannt oder wie auch immer, ne?
Edipiert. Ja, also.
Ja, genau.
Ja.
Ja. So. Mhm. Ja, aber nehmen wir mal den Begriff Hochbegabung, weil ich merke immer mehr, weil ich ja in allen Interviews frage ich das ja, das Thema, ne? Oder wir, ne? Und dann merke ich, dass ich immer mehr davon, also dazu übergehe, also die Hypothese zu bilden, dass das Wort Kacke ist.
Ja, das Wort ist insofern ist schwierig belabelt, um jetzt dein Wort zu übernehmen, weil ich meine, jetzt mal an der Stelle, wie sagt man so schön, markante bezogen. Wir sitzen ja alle nicht ohne Grund hier. Wir beide haben ein, kann man sagen, Sendungsbewusstsein, eine Vision, auch gewisse Vorstellungen, keine Frage. Und ihr, ne, so wie du heute unser Gast, ein Gruppenteilnehmer, du bist ja nicht der Einzige, der mit dem, ich darf jetzt einfach mal sagen, Etikett bescheiden unterwegs ist. Ne? Und damit, das habe ich ja gerade versucht herauszuarbeiten, in diesem Spannungsfeld sich befindet.
Total. Ne? Und, deswegen,
weil das also passt irgendwie scheinbar passt es nicht zusammen.
Ja, wie man auch sagen würde, ich nehme absichtlich jetzt mal einen sehr emotional besetzten Bereich, als wenn man zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkrieges sagt, ich bin Jude. Ich überspitze das absichtlich, extrem. Das heißt, es ist tatsächlich die Frage, was nimmt man da für Worte? Das hat jetzt nichts mit Hochbegabung, also nicht, dass Juden nichts mit Hochbegabung, das will ich nicht damit sagen, wie schnell man wieder mit Worten neue Schubladen aufmacht, nicht wahr? Ja, aber es ist doch schön, dass die Hörer jetzt auch eingeladen werden, darüber nachzudenken. Nein, ich bin auch nicht rassistisch, nein, bin ich auch nicht. Ich will nur damit deutlich machen, dass, dass der Begriff Hochbegabung so stigmatisiert ist. Ja. Darauf will ich hinaus.
Ja, und da reden und, reden wir.
Genau. Und dadurch, dass der Hörer ganz schnell in Schwarz und Weiß unterscheidet, ne, wir kommen sofort wieder zu dir zurück, Jonathan.
Kein Stress.
Wir sind gerade sehr im Allgemeinen hier. Das natürlich etwas ist, was ja wieder Mount Everest ist und man sagt, so, was meinst du, wäre das was? Sollen wir da hoch oder ist das was für dich? Und man denkt sich so, ne.
Ja, oder eine andere Interviewpartnerin, kann ich mich entsinnen, die sagte mal zu uns, ja, intelligent, das ist für mich Albert Einstein, Stephen Hawking.
Genau, ja.
Genau, ja. Mit ihr hatten wir die Diskussion, dass sie ganz klar sagte, für sie sind Hochbegabte erstmal Menschen, die ganz klar eine Präferenz haben im logisch-mathematischen Bereich. Also in dieser sogenannten, wie ich ja auch, glaube ich, schon mehrfach gesagt habe, Königsdisziplin. Ne? Also es muss Mathe sein oder rund um die Naturwissenschaften. Und das ist ja nun wirklich arg eng gegriffen. Und ich meine, gut, ich habe es auch schon wiederholt gesagt, Hochbegabte sind in der Regel keine Wunderkinder. Ihnen ist ein anderes Denken zuteil und eine andere Denkstruktur. Und da die sich in Zahlen, in Prozentzahlen so stark unterscheidet von den meisten Menschen, hat man eben in der normalen Alltagskommunikation selten die Gelegenheit, Glück ausgenommen, auf Gleichbefähigte zu treffen und hat nicht den ach, du bist genauso wie ich, Schwing-Effekt. Mhm. Das wird eben ganz subjektiv anders erlebt, denn wir wollen ja festhalten, so sagt es die Statistik zumindest, dass von 2-3% aller Hochbegabten wiederum 80% ein zufriedenes, für die Person selbst erfolgreiches, also die Person selber würde ihr Leben als erfolgreich beschreiben, was auch immer Erfolg dann für die Person ist, Leben führen. Und von daher wir ja letztendlich über einen Restprozentsatz von 20% sprechen, der eben vielleicht zu bescheiden ist. Weil ich finde, an der Stelle können wir jetzt einfach mal aufmachen. Wir haben jetzt einige Interviews geführt und wir haben ja jetzt auch die Gruppenerfahrung. Ich finde, das ist etwas, auch nochmal als Frage an dich, Jonathan, würdest du sagen, also Bescheidenheit würde ich jetzt tatsächlich nicht nur bei mir wahrnehmen, auch durchaus bei dem einen oder anderen Gruppen.
Ja, schon, ja.
Auf jeden Fall. Das ist etwas, ne? Das ist eine Vokabel, die man sich hier teilt.
Ja.
Das kommt jetzt ganz souverän und spontan. Ja. Woran machst du das bemerkbar? Woran spürst du das?
Da kann ich jetzt gar nicht so das so ein Merkmal dran festmachen. Ich glaube, es liegt aber in der Art, wie die Personen reden und ja, die Ausdrucksweise generell, habe ich das Gefühl, ist mehr, ist einfach eine andere Stimmung drin. So, ich habe das Gefühl, also ich kann es nicht so an einer Sache direkt festmachen, aber ich finde, man merkt das so ein bisschen.
Ja. Auf jeden Fall ist das halt etwas, wo du auch sagen würdest, das teilt man sich hier.
Ja. Ne?
Genau. Ja. Also, genau. Ja, sehr schön. Also, das fand ich jetzt gerade noch mal ganz wichtig, so als nicht zuletzt Ergebnis herauszustellen, dass der Begriff vielleicht.
Und es geht ja auch nicht darum, dass jetzt wir mit unserer Ausrichtung des Podcasts oder was wir vermitteln, jetzt nur die Hypothese bestätigen wollen. Also nach dem Motto, ja, alle müssen jetzt sagen, sie sind es oder dergleichen, darum geht es ja gar nicht. Sondern eher zu sensibilisieren, dass dieser Begriff zu eng ist und auch zu stigmatisiert.
Ja.
Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Ne, und so als Fazit von meiner Seite her dazu. Und das war jetzt mehr eine Erkenntnis, die ich ausgesprochen habe. Jonathan, hast du das Gefühl, es gibt was du noch sagen möchtest oder was wir noch ans angucken sollten? Oder ist das für dich rund?
Hinzufügen möchtest, ein Schlusswort für
Schlusswort.
Uns.
Ich überlasse das euch. Ihr könnt das besser.
Also du wolltest damit sagen, es ist auf jeden Fall rund. Also,
ja, okay. Ja, kann man so sagen. Ja.
Alles klar.
Ja, dann danken wir dir
recht herzlich
für deinen Besuch.
Ich danke euch für die Einladung.
Ja, war schön, dass du da warst.
Ja.
Schön, dass ihr dabei gewesen seid.
Genau, schön, dass ihr dabei wart, dann ihr uns treu bleibt. Bis bald.
Bis zum nächsten
Mal. Ich sag mal, ciao. Tschüss. Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.